Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, Leute, es geht in eine neue Woche, in eine neue Folge. Und wenn ihr aufmerksam bei uns seid, habt ihr gemerkt, die Folgen kommen jetzt immer sonntags raus, weil ich mir dachte, ich gebe euch mal ein bisschen den Break unter der Woche. Und deswegen freue ich mich, dass ihr Sonntag vielleicht jetzt irgendwo in der Sonne liegt und die neue Folge hört. Mit mir und meinem heutigen Gast. Ich sag erstmal ein herzliches Hallo nach Saarbrücken an Markus Frieson.
Hallo nach Mannheim und Stefan, danke, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Folge heute und bin gespannt, ja, über was wir quatschen werden.
Also das Coole ist, erstens mal, wir haben gerade festgestellt, dass wir ja örtlich ziemlich nah beieinander eigentlich sind. Vor allem Markus kommt ursprünglich eigentlich hier aus der Region. Das ist richtig cool. Und wir haben natürlich auch einige Parallelen und warum er im Podcast ist und weshalb ich ihn unbedingt schon lange auch dabei haben wollte, das werdet ihr natürlich auch über den Lauf der Folge noch so ein bisschen erfahren. Was ich jetzt gerne erfahren würde, und da gehe ich natürlich auch so ein bisschen, ja, blauäugig quasi in die Folge rein, so, wer ist die Person Markus? Also, dass man vielleicht so ein bisschen was über dich auch erfährt, sportlich gesehen, beruflich gesehen, was ist so dein Werdegang, dass die Leute einfach so ein bisschen auch eine Vorstellung von dir haben? Schieß einfach mal los, Markus.
Okay. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen, aber ich glaube, wenn wir es kurz halten und vielleicht aufs Sportliche zuerst eingehen, ging das ziemlich früh los. Im Alter von so 6 Jahren ungefähr kam ich zum Radsport über einen Schulfreund, Straßen, Bahnradsport, und das hat mich dann, ich würde sagen, die ersten 10, 11 Jahre in sportlicher Hinsicht begleitet. Auf gutem Level unterwegs gewesen, also Jugend, Junioren-Nationalmannschaft gefahren, Bundesliga in den Juniorenklassen gefahren, viel international unterwegs gewesen. Und das gemacht so bis zum Alter von, ja, so 17, 18, bis dann andere Sachen spannender wurden. Man kennt das in dem Alter. Dann sind viele Sachen zusammengekommen, würde ich sagen, aber ja, habe dann kurz vor 18 mich entschieden, damit aufzuhören, so ein bisschen Spaß daran verloren, würde sagen, gutes Jahr professionell gefeiert und keinen professionellen Sport mehr gemacht und dann wieder irgendwie zurückgefunden zum Sport, einmal weil ich gemerkt habe, okay, mir fehlt der Wettkampf, mir fehlt das Training, mir fehlt die Struktur, ich habe sehr viel Energie. Und sagen meine Partnerin würde sagen, eine Hummel im Arsch. Und habe dann noch etwas gesucht, was ich eben neben Schule, Abitur, Arbeit machen kann, was vielleicht nicht ganz so zeitintensiv ist. Und bin dann zum Kraft-3-Kampf gekommen, weil ich da schon im Fitnessstudio gearbeitet habe, klassisch gepumpt habe. Habe dann Gott sei Dank einen guten Coach gefunden, einen alten, der ja Bock hatte, mich da ein bisschen hoch zu trainieren. Habe das dann sagen 3, 4 Jahre gemacht, auch auf gutem Level, wo das dann aber auch irgendwann einfach zu eintönig wurde. Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken auf Maximalgewicht ist geil und macht Bock, aber mir hat einfach der Ausdauerpart und die Action ein bisschen gefehlt. Und als wir dann mal abends ein bisschen Netflix durchsucht haben, haben wir dann da eine CrossFit-Doku gefunden über die CrossFit Games. Sah ganz cool aus und ich habe gesagt, komm, let's go. In Saarbrücken haben wir eine CrossFit-Box, habe mich dort angemeldet, Marc kennengelernt, Box-Owner von Headcore damals. Und ja, habe mich dann da reingestürzt, da auch relativ schnell die ersten Wettkämpfe gemacht. Ich glaube, die Kraftbasis vom Kraft-3-Kampf hat mir da einfach geholfen, relativ schnell auf ein gutes Level zu kommen. Ziel damals war dann so der German Throwdown, haben uns darauf vorbereitet, hab mir dann aber bei einem Rope Climb die Bänder am Fuß gerissen im Training. Doof gelandet, passiert, hab dann im Bett gelegen am nächsten Tag und mir angeschaut, was ich sonst so machen kann. Das war während der Covid-Zeit 2020, also ab März, April muss es gewesen sein. Und hab dann Hyrox gesehen und herausgefunden, dass die in 6 Wochen eine Virtual Championships starten, die online abgelaufen ist. 5 Videos, die wir abfilmen mussten mit einem Live-Finale mit den besten 4 Männern und Frauen. Und habe mich da gut geschlagen, bin ins Finale gekommen, habe das Finale gewonnen Und ja, wurde dann so ein bisschen in die HYROX World reingezogen. Ne? Ich glaube, wenn man dann mal so das erste große Preisgeld gewinnt, alles sehr professionell aussieht, der Kontakt sehr gut war mit HYROX und. Ja, habe ich dann gesagt, okay, let's go, das sieht spannend aus. Verbindet dann doch nochmal den Ausdaueraspekt, ne, den Kraftaspekt für mich. Und habe mich dann da reingestürzt 2020. Und ja, jetzt sind wir hier heute, 3, 4 Jahre später und sehr viel passiert in den letzten Jahren in der Sportart. Ja.
Hammer, also ich finde vor allem, also wirklich absolut remarkable, dass du, ich meine, in CrossFit reinzufinden ist jetzt ist leicht, weil man sieht manchmal was und wird natürlich, wenn man, also gerade der Aspekt der verschiedenen ja, Funktionsweisen, die einfach da abgefragt werden, ne? Auch von Cardio bis zu Kraftsachen und so weiter. Aber ich finde es sehr, sehr krass, muss ich sagen, dass du dann so schnell den Switch quasi in ein paar Wochen hingelegt hast, weil, und das wirst du ja mit Sicherheit bestätigen, HYROX natürlich eine große Komponente, natürlich die Ausdauer ist oder das Laufen an sich jetzt erstmal. Das finde ich schon einigermaßen krass. Warst du vielleicht auch durch deine vorherige, durch das Bahnradfahren und so weiter und durch den Bahn wahrscheinlich ausdauermäßig trotzdem immer gut am Start, ne?
Ich würde sagen, ich war gut am Start, muss aber auch sagen, in den 4, 5 Jahren von Radsportende zu, ich sag mal, Beginn HYROX ist jetzt nicht sehr viel Grundlagen-Ausdauertraining passiert, sondern es gab mal den ein oder anderen 3, 4 Kilometer Lauf. Das war aber auch das höchste der Gefühle. Ich glaube aber, dass die Basis natürlich immer noch in den Beinen gesteckt hat. Und ich glaube, egal was man da getrieben hat in der Jugend, man kriegt das nicht aus den Beinen raus, zumindest nicht komplett. Hat natürlich einiges an Arbeit gebraucht, um da wieder auf ein gutes Level zu kommen. Aber die Basis war immer noch da und hat mit Sicherheit den Grundstein gelegt.
Jetzt habe ich eine kurze Zwischenfrage, ist mir gerade so eingefallen, ist mir so, während du so erzählt hast, mit Grundlagen, Ausdauer und so weiter, wir haben ja oder mit Sicherheit sind hier Leute dabei, die vielleicht auch gerade sich inspirieren lassen und sagen, hey, das möchte ich auch mal ausprobieren. Und wenn du weißt, wie es ist, man taucht dann tiefer in die Sportart ein und findet dann auf einmal neue Trainingsmethoden, einen neuen Coach und so weiter. Würdest du, also weil ich habe das oftmals gemerkt, wenn ich mache ja auch CrossFit und ich merke oftmals, ich ärgere mich manchmal über mich selber, weil ich dann denke, Mann, fuck, ich bräuchte mehr Grundlagen-Ausdauertraining. Und würdest du jetzt jemandem empfehlen, der vielleicht jetzt neu mit HYROX anfängt? Also, du kannst natürlich sportartspezifisch trainieren. Du kannst aber auch erstmal sagen, ich möchte insgesamt Grundlagen-Ausdauer machen und dann quasi zum Beispiel die einzelnen Movements oder sowas, ne, dazu noch. Wie würdest du da vorgehen momentan bei jemandem, der wirklich komplett neu geht in diese Sportart?
Ja, wie bei einem Haus, bildet das Fundament alles. Und ich glaube, wir sehen sehr, sehr viele neue Athleten im Sport sich sehr mitreißen von der ganzen Social Media Bubble, sehr viele HYROX-spezifische Workouts machen, ein Workout nach dem anderen knallen, ohne überhaupt irgendeine Basis mitzubringen. Und ich glaube, wir sehen, dass die meisten Athleten, die neu reinkommen, und das spricht wahrscheinlich auch für jeden Elite-Athleten am Ende des Tages, dass wenn diese Athleten eben versuchen oder ihre Basis ausbauen mit Grundlagen-Ausdauertraining oder Zone-2-Training, was ja jetzt gerade so ein Trend ist auf Social Media, im Einbezug der Kraftbasis, ne, da einfach die größten Fortschritte machen. Ne? Je besser die Grundlage ist, ja, desto besser dann eben das, was du aufs Fundament bauen kannst. Oder je größer das Potenzial einfach für eine schnelle Zeit am Ende des Tages in den hohen Bereichen.
Ich
Also
glaube, das, was
da
du, ja.
müssen wir halt echt sagen, hey, du könntest es starten mit lockerem Ausdauertraining. Man darf sich nicht mitreißen lassen von diesen 60, 70, 80, 100 Kilometern Wochen im Bereich Laufen, die man jetzt so sieht von einigen Athleten, sondern ich glaube, es kann schon ausreichen zu sagen, hey, ich starte mal mit 2, 5 Kilometern Läufen, mach vielleicht noch einen 60 Minuten Bike Ride und fahre das sukzessive nach oben hoch über Wochen, bis ich halt irgendwann an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, okay, ich laufe jetzt gesund meine 25, 30 Kilometer, fühle mich gut, kann noch Studioeinheiten dazu machen, trainiere vielleicht 4-mal, 5-mal die Woche, und habe damit eine gute Basis, um einfach durch ein HYROX-Race zu kommen und dabei Spaß zu haben.
Geil, also ich finde es gerade voll, es ist super interessant, sich darüber zu unterhalten, weil ich bin nicht super deep in dem Thema HYROX drin, aber ich weiß natürlich, bin natürlich eher deep in dem Thema CrossFit drin, aber es ist trotzdem super interessant, jetzt aus sportwissenschaftlicher Sicht auch mal so ein bisschen so aufzudröseln, wie die unterschiedlichen, also wie die beiden Sportarten eigentlich total trotzdem unterschiedlich sind, obwohl viele Sachen ähnlich, die abgefragt werden, weil jetzt hast du zum Beispiel gerade erklärt, also während wir zum Beispiel muss man sich so vorstellen, für Leute, die jetzt nicht sagen, so CrossFit und HYROX habe ich nur so eine Idee, wie es vielleicht sein könnte. Weil während du beim CrossFit jedes Mal was anderes im Prinzip machst, ist es schon so, dass du beim HYROX weißt, worauf du hintrainierst, aber da die einzelnen Komponenten werden eben miteinander auch geswitcht. Und ich glaube, man könnte es relativ unterteilen in, man könnte natürlich wahrscheinlich sagen, außer wenn man jetzt dann wettkampfspezifisch kurz vor den letzten Wochen ist, trainiert man wahrscheinlich sehr, sehr oftmals Laufen und dann diese einzelnen Parts, die im HYROX eben noch abgefragt werden. Ist das so?
Genau. Also ich würde sagen, wenn wir uns eine Season-Vorbereitung anschauen und das vielleicht sechzeln, würde ich wahrscheinlich sagen, wir sollten 3 Monate nur Grundlagenarbeit machen, wo wir halt wirklich nur laufen, Fahrradfahren, Ergometer abarbeiten im ruhigen Pulsbereich oder mal schwimmen gehen. Ich glaube, nichts kann das Laufen ersetzen, aber alles kann die Grundlage schaffen. Ich denke, wir wollen das irgendwie zumindest mal 3 Monate kombinieren, vielleicht mit einem guten Krafttraining dazu und mal alles rauslassen, was HYROX-spezifische Übungen angeht. Und dann wahrscheinlich, ich nenne es In-Season-Training, jetzt in unserem Coaching, dass wir dann sagen, okay, wir gehen 2 Sechstel dieser Vorbereitung ins In-Season-Training, wo wir eben an den Stationen arbeiten, aber eigentlich nichts mit Laufen kombinieren, sondern wir arbeiten weiter an unserem Laufen, wir bringen die Stationen rein, fahren vielleicht das Krafttraining ein bisschen runter und machen noch das Nötigste, um ja, einen Erhalt zu schaffen und gesund zu bleiben als Athlet. Versuchen quasi die einzelnen Bausteine einfach stark und so schnell wie möglich zu bekommen. Und wenn wir dann nach 4, 5 Monaten an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, das passt, schmeißen wir das alles einmal zusammen für 4 bis 6 Wochen, und gehen dann ins Race und peaken und sind vorbereitet dafür. Na, aber dieses kombinierte Laufen, Station, hoher Puls, Knallen, wie man es aus dem CrossFit kennt, findet wahrscheinlich oder sollte wahrscheinlich eher weniger stattfinden.
Genau, und das ist auch das Wichtige. Ich wollte nämlich darauf so ein bisschen hinleiten, dass dies und da unterscheiden sich die beiden Sportarten dann schon krass voneinander, während man bei CrossFit sagt man ja oft, ist eher so auch so eine Vorbereitung auf vielleicht auf das Leben an sich, wo man sagt, hey, man möchte einfach fit durchs Leben gehen und das kann ich auch bestätigen. Also wenn man das jetzt länger macht und egal, ob das eine längere Wanderung ist oder dann doch eben der Umzug, wo du hilfst oder so, man merkt schon so, oh krass, okay. Und das ist, also auch wenn du HYROX machst, würdest du merken, dass du da in diesen Aspekten dann gut bist. Aber das ist die große und der große Unterschied zwischen den beiden Sportarten. Du trainierst bei HYROX dann schon spezifisch auf eine gewisse Sache hinaus. Du weißt, was da los ist, während du im CrossFit an sich natürlich immer dieses Prepare for the Unknown. Du weißt nicht, was los ist. Du gehst in die Box und wirst überrascht von dem Workout. Wobei es da ja jetzt auch durch sowas wie funktionelle Verband, funktionelle Fitness und so weiter auch so gewisse
Genau.
Tests gibt im funktionellen Fitness, wo dann vorher schon bekannt ist, was da abgefragt wird. Also ich finde es insgesamt eine sehr, sehr spannende Entwicklung in der Fitness-Bubble überhaupt, weil ich meine, vielleicht kannst du dich ja auch noch daran erinnern, vor 10 Jahren war da war jetzt noch nicht so viel mit, da bist du ins Gym gegangen, hast deine Sachen gemacht und wenn du irgendwie angefangen hast, schon so mal Double anders zu üben, bist schon schräg angeguckt worden.
Absolut, absolut. Das ist ein super interessanter Trend. Ich glaube, vor 10 Jahren war noch jeder aus auf, okay, hey, versucht den schönsten Körper möglich, ne, zu bilden. Ich würde sagen, in den letzten, tja, 3 bis 6 Monaten sehen wir einen extremen Shift zu Hybrid Training, würde ich sagen. Plötzlich geht jeder Gym-Goer auch laufen, läuft einen Marathon, läuft einen Ultramarathon, kombiniert diese Sachen. Ich finde es cool, weil es, glaube ich, allgemeinere, fittere Menschen bildet. Aber natürlich auch ein extremer Trend. Ich glaube, Marathon ist mittlerweile schon nichts mehr Besonderes, gefühlt auf Social Media und
Wirklich.
es geht alles so ein bisschen höher, schneller, weiter. Und ich sage, hey, muss das wirklich sein und muss das jeder machen? Wo hört das Gesunde auf?
Ja, also das ist wirklich interessant, jetzt wo du es gerade sagst, also wie oft ich in letzter Zeit auch durchgescrollt habe und so gesagt, also, oh krass, ey, so, ich sag mal, irgendwelche random Sportler, die jetzt einfach so frei ihren Freizeit oder vielleicht ihren ambitionierten Amateursport machen. Jetzt am Ende, am Wochenende war wieder hier das Finale der sogenannten Fitness-Bundesliga und da sind dann Leute dabei, die quasi das machen und am nächsten Wochenende einen Marathon laufen. What the fuck, Alter? Also, das ist schon, also die. Da geht schon die Sky's the Limit momentan so in der sportlichen Entwicklung. Meine nächste Frage würde auch gleich nochmal dazu, ich werde nochmal gleich da einen Einhaken dazu, bevor wir vielleicht noch diesen Themenbereich auch Social Media und Training und was sieht man, weil du hast vorhin was Interessantes gesagt und zwar, und das ist egal, ob das jetzt HYROX ist, CrossFit oder Bodybuilding, Powerlifting. Wir werden oftmals, glaube ich, sehr, sehr stark natürlich geleitet durch jeder. Ich sehe das ja auch manchmal. Ich denke mir so, oh, ich hätte heute eigentlich Rest Day. Dann sehe ich, wie jemand ballert und denke mir so, ach komm, mache ich nicht doch noch einen Zone 2 Lauf? Und manchmal muss man sich halt einfach so ein bisschen auch bremsen und sagen, du bist an einem gewissen Punkt. Und ich glaube, wir werden oftmals sehr, sehr schnell verleitet zu, ja komm, lass uns doch lieber ein fancy Workout machen, anstatt das langweilige Zone 2 Training.
Ja, gefährlicher Trend oder Social Media an sich als Trend gefährlich, vor allem für Athleten, würde ich sagen, genau deswegen. Ich habe das Thema mit vielen, vielen der Athleten, die ich betreue, die sich halt sehr stressen lassen von Zeiten, die man auf Social Media sieht, Workouts, die man da sieht, gefühlt trainiert jeder sehr, sehr hart jeden Tag, schiebt die übelsten Workouts. Aber in der Realität sieht es, glaube ich, ganz anders aus, ne? Ich glaube, man muss sich immer daran erinnern, dass Social Media nur die Key-Momente und die schönsten Momente oftmals aufzeigt und nicht die Dark Moments, und die langweiligen Workouts. Und ich sage meinen Athleten immer, ey, bitte folgt mir auf Strava oder ich schicke euch gerne Screenshots von meinen Runs rüber. Und ihr werdet sehen, dass von meinen 80 Kilometern diese Woche wahrscheinlich 60 Kilometer auf im 6 bis 6:30er Schnitt gelaufen wurden, auch wenn dann die Intervall-Pace wahrscheinlich um 50% reduziert ist. Aber genau das macht einen schneller und das Entspannte und das Entspanntbleiben ist da super, super wichtig. Und ich habe es mit vielen Athleten, die ich betreue, so gemacht, dass wir gesagt haben, hey, entfolgt mal allen auf Social Media oder schalte mal alle auf stumm, die dich stressen. Behalte das mal für einen Monat bei, und schau mal, was für einen Einfluss das auf deine Psyche hat in Sachen Training. Und schau mal, wie viel entspannter du wahrscheinlich sein wirst im Trainingsalltag.
Also ich habe das auch selber bei mir gemerkt, gerade wenn man zum Beispiel mal verletzt ist und dann sieht man, wie alle anderen trainieren, das stresst einen unheimlich. Ne? Also das ist unheimlich so, dass man dann auch in den Zugzwang kommt und sagt, da macht aber jemand weiter und so weiter. Also das ist eigentlich echt krass, dass auch stabile Menschen sich dadurch manchmal dann triggern lassen und ist auf jeden Fall kein guter Trend. Ich glaube, wenn ihr auch, das ist ein guter Ratschlag, wenn ihr merken solltet, dass euch da irgendwas stresst, den Leuten mal entfolgen, wie gesagt, muten oder sonst irgendwie die Accounts, dass man eben nicht mehr in Versuchung gerät. Wir haben jetzt ja eben gerade schon erklärt, beziehungsweise Markus hat es ja sehr eindrücklich auch erklärt, dass viel am Training sieht überhaupt nicht fancy aus. Wie gesagt, ihr ladet ja auch nicht die Fotos hoch, die ihr irgendwo in eurer Camera Roll habt. Ihr ladet das Beste hoch, was ihr gerade findet aus den letzten Wochen oder Monaten. Und das finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Ratschlag. Nicht stressen lassen, auch nicht durch Zeiten, weil es ist ja auch oftmals so, manche Leute posten sehr, sehr gute Ergebnisse von ihrem Training, aber der Langlebigkeitsaspekt fehlt einfach dabei. Ne? So, wenn das jemand jetzt ein paar Wochen oder Monate durchzieht, okay. Aber für mich sind die meisten Sportler am meisten the most impressive, die das über 10 Jahre oder so irgendwo machen.
Vor allem die, die verletzungsfrei bleiben im Trainingsalltag. Weil ich glaube, jeder kann das mal 4 Wochen zusammenhalten und richtig Vollgas geben. Aber die Frage ist, was passiert danach? Und ich glaube, das zeigt die Qualität des Trainings,
Ja, wenn du
wenn die
dann Dropout
Athleten
hast
alle.
nach ein paar
Ja,
Wochen, ist natürlich
richtig.
nichts niemandem geholfen, ne?
Richtig, richtig.
Apropos Grenzen und Recovery und so sich ein bisschen erholen. Ich habe mir so, ich stelle mir oft die Frage, auch teilweise schon mit Podcast-Gästen hier, was ihr denkt, und das ist nicht die Frage jetzt an dich gerichtet, wie sehr sind du so ein bisschen, oder was denkst du, sind unsere humanphysiologischen Grenzen langsam erreicht im Sinne von, ich trainiere, ich erhole mich, ich trainiere neu, weil wir sehen ja in verschiedenen Sportarten, zum Beispiel im Football, da wird ja dieser sogenannte 40-Yard-Lauf gemacht, um eine Zeit zu testen. Und da sehen wir jetzt Zeiten, die natürlich immer besser und immer schneller werden. Denkst du, wir sind, also das würde mich total interessieren, denkst du, wir sind da irgendwie jetzt quasi irgendwo in the middle? Sind wir am Ende? Ist noch was los? Wo schätzt du uns von unserem körperlichen Gedanken des Menschen ein? Denkst du, da ist noch nach oben hin noch einigermaßen an Luft? Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
Ich denke auf jeden Fall, dass da sehr, sehr viel Luft nach oben noch ist. Ich glaube, Man hat es ja mit vielen Sachen gesehen, ne? Die 4-Minuten-Meile, die niemals gebrochen wurde, bis sie einmal gebrochen wurde und dann plötzlich innerhalb von einer Woche, keine Ahnung, wie viele Menschen unter 4 Minuten gelaufen sind. Und ich glaube, wir sehen das in allen Weltrekorden, und in allen Sportarten, dass immer und immer wieder irgendwas noch unterboten wird und manchmal doch nochmal sehr große Sprünge da sind. Und ich denke, das liegt an der Trainingswissenschaft und der Spezifik des Trainings und wie sich das alles entwickelt, als auch mit Sicherheit das Bewusstsein vielleicht für Recovery, für Ernährung. Und ich glaube, da hat Social Media einen guten Beitrag geleistet, dass das, glaube ich, einfach auf viele solche Sachen aufmerksam gemacht hat oder viele Menschen, die schon spezialisiert waren, dazu gebracht hat, sich vielleicht noch mal mehr zu spezialisieren. Vielleicht aus einem falschen Grund, vielleicht um als der Mann oder die Frau in dem Bereich dazustehen. Aber es bringt die Sportarten voran. Und ich glaube, wie du es schon gesagt hast, nur der Sky is the limit. Und weiß nicht, ich glaube, man selbst weiß gar nicht manchmal so, was möglich ist, bis man Menschen trifft, wo man sieht, hey, da geht ja doch einiges. Das ist mir erst am Samstag passiert, ganz, ganz lustig, weil wir am Freitag noch darüber gesprochen haben mit meiner Partnerin, dass ich mehr im Moment wieder sein möchte. Einmal, weil ich merke, ich rushe viel von Punkt zu Punkt mit unserem Coaching, mit meinem Training und den Vorbereitungen. Und bin am Samstag zum Studio gejoggt, 12 Stunden später nach dem Gespräch. Und ich hatte einen alten Mann in Laufklamotten auf der Straße angehalten. Und mich gefragt, für was zur Hölle ich trainiere, weil ich aussehe wie ein Triathlet mit 10 Kilogramm zu viel Muskeln und hab dann gesagt, hey cool, bleib einfach mal stehen und lass dich aufs Gespräch ein. Und wir kamen ins Gespräch und hat mit Marathon- und Ultralaufzeiten um sich geworfen, die ich fast nicht glauben konnte. Und als ich zu Hause war, habe ich die Zeiten mir dann angeschaut online, und ihm eine E-Mail dagelassen und er hat mir noch Zeitungsartikel rübergeschickt. Und der gute Mann ist 74. Läuft noch ein Marathon jetzt im April in 3 Stunden 16, hat mit 50 mit dem Laufsport angefangen, ist mit 60 Jahren einen Marathon von 2,46 gelaufen, läuft jetzt noch 100 Kilometer Ultra Races. Ich halt sage, okay, wo ist das Limit?
Alter, das ist also, und das sind halt wiederum auch die Geschichten, die wir dann manchmal irgendwo mitbekommen von, das mag jetzt zum Beispiel jetzt jemand sein, der spät angefangen hat, aber noch lange den Sport macht. Es gab einen interessanten, das war ein von einem Football-Coach aus Amerika, der Vater, der ist irgendwie über 70 Jahre oder so, ist der jeden Tag irgendwie 10 Kilometer gelaufen und so. Also es gibt einfach Geschichten, die sind unglaublich. Also man muss natürlich auch sagen, und das hast du auch vorher schon angesprochen, der Aspekt Trainingssteuerung oder Recovery-Protokoll, das hat sich alles verbessert, während wir früher oftmals gesehen haben, ey, keine Ahnung, dass die Leute nach dem Training irgendwie gefühlt in ein Bier, eine Zigarette oder sowas, das den ihr Post-Workout dann gefühlt war. Also da haben wir uns natürlich extrem verbessert. Auch die Thematik Schlaf, wie wichtig ist Schlaf? Ihr habt das ja auch in eurem Podcast ein bisschen aufgegriffen mit Schlafhygiene und so weiter, was dann jetzt so also neue Begrifflichkeiten, die dann so ein bisschen mit reinkommen. Also das finde ich schon sehr interessant. Also wir werden immer besser, verstehen unseren Körper immer besser, was wir da noch rausholen können, was wir tun müssen, um beim nächsten Mal wieder mehr leisten zu können. Und das muss ich nur kurz von meiner Seite einhaken. Und dann kommst du manchmal wie ich. Ich mache oftmals im Sommer Vortragsreihen, auch im Profisport. Und kommst du manchmal in den Raum rein und hast Sportler vor dir, gerade Mannschaftssportler. Und da musst du dann wieder von null anfangen, wo du dir denkst, so, da sind zum Beispiel diese Sportarten jetzt, in denen wir unterwegs sind, meiner Meinung nach wesentlich weiter als jetzt der generelle Mannschaftssportler. Siehst du das ähnlich?
Sehe ich ähnlich. Wir kriegen immer wieder Anfragen von Sportclubs, die ein Krafttraining brauchen oder ähnliches für Reathleten, wo wir halt sehen, hey, das sind zweite, dritte Bundesligamannschaften oder andere Ligen, die relativ hoch sind, wo die Athleten keine Ahnung haben, was sie im Kraftraum überhaupt machen sollen, überhaupt gar kein Krafttraining machen, eigentlich gar kein Basiswissen mitbringen, abseits des Spielfelds. Und da sehe ich auch einen echt großen Unterschied zu den Einzelsportlern. Ich glaube, die Einzelsportler beschäftigen sich viel, viel mehr mit sich selbst und dem Ganzen drumherum. Und ja, super interessant.
Also das, das und das können, also das ist leider so, dass man das absolut bestätigen kann, weil es ist nicht so, als ob das jetzt mein Eindruck wäre oder dein Eindruck, sondern es ist die Erfahrung in der Praxis, dass man oftmals Sportler vor sich hat und denkt so, hä? Ihr müsstet doch jemanden haben, der, wo jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Handballer hast, der in der ersten oder zweiten Bundesliga spielt, dann würde ich, und ich habe sehr viel Kontakt zu Menschen aus dieser Bubble, würde ich Sportart spezifisch dahin zu trainieren, hintrainieren, was derjenige in seinem Spiel braucht. Und das passiert heutzutage immer noch manchmal nicht so, wie ich vielleicht das für mein Verständnis machen würde und vielleicht du auch. Und da haben wir in diesen Sportarten, in denen wir unterwegs sind, das ist, sagen wir mal, wenn man irgendwann mal Kraftsport angefangen hat, da haben die Leute, die waren ja die ersten Leute, die sich mit Proteinpulver und sowas mal beschäftigt haben, ne? Heutzutage ist das ja, oder sollte eigentlich fast in jeder Sportart, das ist in jeder Tasche auch drin bei, auch bei den Mannschaftssportlern, weil jeder weiß, Proteine erstmal gut für mich, für Recovery, bisschen, meine Muskeln müssen sich wiederherstellen und das sind so die ersten Punkte, in denen man es dann langsam begreift. Aber also da muss ich sagen, haben wir auch im Profisport, Fußball, Handball, Basketball, you name it, trotzdem noch ein Riesenpotenzial nach oben, das vielleicht im Vergleich zu Amerika, finde ich, ist das, kann man das nicht vergleichen.
Ja, ich glaube, da ist Amerika uns auch noch mal ein Stück voraus, ne? Und ich glaube, so diese 5-Jahres-Regel passt, die man ja oft so hört, was das Training dort angeht. Und ich glaube, das Sportsystem funktioniert doch einfach komplett anders. Und ich glaube, das fehlt uns hier so ein bisschen. Ich glaube, die Vereinsstrukturen in Deutschland oder in Europa sind noch nicht darauf ausgelegt, die besten Athleten zu kreieren, ne? Was schade ist für gute Sportler, weil es, glaube ich, den Weg um einiges härter macht. Aber ja, was soll man machen?
Jetzt hatten wir Training und natürlich so ein bisschen das Ausreizen der vielleicht auch der eigenen körperlichen Grenzen. Und ich habe mir eine Frage aufgeschrieben als Bonusfrage und ich bin sehr froh, dass wir die noch abhandeln können. Und zwar, gibt es Übertraining? Was denkst du?
Ich denke ja, aber ich glaube, dass oft ein falscher, weiß nicht, dass oftmals die Athleten falsch darüber denken. Ich glaube, es gibt Übertraining im Sinne von, okay, ich habe es jetzt so sehr übertrieben, dass ich einen Belastungsbruch hatte oder ähnliches, ne? Wo man halt sagen muss, okay, du hast wahrscheinlich für deine Verhältnisse in irgendeinem Belastungsspektrum zu viel gemacht und deine Strukturen waren nicht dafür ready. Und natürlich gibt es Übertraining im Sinne von, okay, ich bekomme meinen Zyklus nicht mehr als Frau, ne? Hormonhaushalt ist komplett down, egal ob bei Männern oder Frauen, ne? Ich glaube aber, dass es nicht diesen harten Punkt gibt von, ich bin jetzt zu müde, um überhaupt noch irgendwas zu machen. Und ich glaube, viele Athleten denken, dass sie im Übertraining wären, obwohl sie eigentlich noch nicht da sind. Und ich glaube, Übertraining äußert sich oftmals anders, als es viele wahrscheinlich denken. Also ich glaube, oftmals Verletzungen, sehr, sehr unruhiger und schlechter Schlaf, Gewichtszunahme, ne? Ich glaube, der Sexualtrieb, der aussetzt. Ich glaube, das sind so Sachen, die sich als erstes äußern, ne? Wenn man da mal irgendwann angekommen ist. Aber ich glaube, man hat nicht diesen kompletten Shutdown, sondern der Körper stoppt irgendwann. Entweder den Athleten durch eine Verletzung oder irgendwas anderes stoppt.
Ja, also das ist natürlich super bold von mir, so die Frage mal reinzuwerfen. Einfach, gibt es Übertraining, ja oder nein? Also ist es tatsächlich so, dass die das oftmals drüber. Ich glaube nämlich, dass es, das gibt es auf physiologischer Ebene, aber es gibt es, also viele Leute haben das, glaube ich, eher mental. Das ist auch was, was du wahrscheinlich so ein bisschen umreißen wolltest, hier, was du erzählt hast. Denn man muss sich natürlich über eins im Klaren sein, die Sportart, über die wir jetzt so gesprochen haben, oder alles, was so funktionelle Fitness und sowas betrifft, ist natürlich, kann auch für ein zentrales Nervensystem ziemlich ermüdend sein insgesamt, wenn du natürlich viel läufst und dann auf der anderen Seite aber wieder dann diese einzelnen Stationen oder die einzelnen Übungen wieder abtrainieren musst. Also viele Sportarten können auf verschiedene Weise fürs zentrale Nervensystem anstrengend sein, aber auch gerade das ist natürlich trotzdem dafür prädestiniert und ich glaube, dass viele Leute oftmals natürlich der mentale Aspekt kommt sofort rein und denkst dir, ich bin im Übertraining. Aber du bist natürlich körperlich theoretisch nicht im Übertraining, weil dich zum Beispiel die Verletzung nicht gestoppt hat, weil du zum Beispiel hoffentlich natürlich den Zyklus noch alles so hast, wie du die Libido alles noch was so ist, wie es sein sollte. Deswegen, also es ist jetzt momentan ein interessanter Twist, weil Viele Leute sind sehr gut, werden sehr gut in ihrer Sportart, sind jetzt aber zum Beispiel keine Sportwissenschaftler, weil das, was wir gerade versuchen, die ganze Zeit zu auseinander zu pflücken, hat ja alles einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und wenn du ja, wenn du das zum Beispiel studiert hast oder halt sehr, sehr viel auch jetzt Coach bist und so weiter, dann bist du jeden Tag damit konfrontiert. Wenn du aber jemand bist, der in die Sportart neu reingeht und zum Beispiel nicht das Basiswissen davon hast und es dir langsam erst aneignest, könntest du vielleicht falsche Rückschlüsse manchmal ziehen.
Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Ich glaube, wir sehen sehr, sehr viele neue Athleten immer sagen, ich mache mich erstmal fit und dann suche ich mir einen Coach und bereite mich dann darauf vor. Wo ich aber sage, such dir erstmal einen Coach, der dir die Basis beibringt, dass du verstehst, wie eine gewisse Sportart funktioniert. Und du wirst wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich leichter für dich sein, 2, 3 Monate mit einem Coach zu arbeiten und dann dein Training selbst zu gestalten, als es andersrum zu machen. Einfach weil du, glaube ich, wenn du den richtigen Coach hattest, die Grundlagen einfach verstehst, ne, und weißt, worum es geht. Und mentaler Aspekt, glaube ich, super, super wichtig. Ich glaube, man sieht das in dieser ganzen Fitness-Hybrid-Bubble, dass Athleten das ganze Jahr über sehr hart trainieren wollen. Ich glaube, vor allem im CrossFit war das ein richtig harter oder ist es immer noch ein Trend. Ich glaube, in der Hybrid-Bubble verstehen es mehr und mehr Athleten, dass man mal eine kleine Pause braucht, zumindest nach einer Season. Ich bringe mal das Beispiel mit uns in dem Radsport. Wir hatten Season von März bis September, Oktober. Meistens so Anfang Oktober war Ende, haben dann 4 Wochen Pause bekommen, komplett, wo wir keine einzige Minute Sport gemacht haben. Nichts, nada. Sind dann in die Off-Season gegangen für 5 Monate, 4 Monate davon ohne irgendeine Intensität. Da hatten wir nur Krafttraining, sehr niedrig oder sehr low aerobic Ausdauertraining, so ein Two-Training, wenn wir mit dem Trend gehen, und sind dann wieder in die Intervalle gegangen, einen Monat vor der Season. Und ich mache das mit meinen Athleten genauso, dass wir jetzt sagen, nach der HYROX-Season, hey, eine Woche oder zwei auf jeden Fall mal gar nichts. Wenn du dann ein bisschen pumpen willst, ist das fein für mich. Habe aber auch schon Athleten gesagt, die richtig Vollgas gegeben haben in der WM Prep, dass die jetzt mal 2, 3 Wochen feiern gehen sollen. Und wenn ich dann Bilder bekomme mit Bier und Zigaretten, kann ich auch drüber lachen und sagen, okay, Jungs, genießt euer Leben. Und dann geht es danach wieder weiter. Ich glaube, man muss eine Balance finden irgendwo, sodass man einfach, wenn es dann drauf ankommt, voll da ist und Feuer hat.
Das Stichwort ist ja Periodisierung. Jede Sportart hat einen gewissen Zyklus und man kann nicht übers ganze Jahr zu 100% leistungsfähig sein. Das geht nicht körperlich, das geht auch nicht von der Leistung an sich her. Deswegen, also wenn wir über Periodisierung sprechen, ist das, was Markus gerade eben erklärt hat, dass eben das Jahr, das Wettkampfjahr in verschiedene Phasen unterteilt ist. Und ja, also bei vielen Sportarten, also beim Fußball könnte man es vielleicht argumentieren, dass ja Fußballer auch relativ kurze Sommerpause haben, da, oder Fußball oder andere Spielsportarten. Da kommt aber erstmal der Aspekt zum Tragen, ist es eine Mannschaftssportart? Zweitens mal, die haben halt auch, also das Training während der Fußballsaison, ihr würdet euch wundern, das ist absolut, also das ist wirklich, also Zone 2 ist dagegen wahrscheinlich noch anstrengend. Die haben natürlich nur eine gewisse Erhaltungsphase während der Saison und bereiten sich dann, bei denen ist es anders periodisiert. Und deswegen sollte man, und das finde ich absolut geil, und das vielleicht können wir auch das so ein bisschen auf dieser Note den Podcast enden lassen, dass sich einen Coach zu suchen in einer Sportart, in dem man jetzt relativ neu ist, in dem man auch ein gewisses Wissen mitbringen muss. In der CrossFit-Box hat man meistens den Coach schon vor Ort. Beim HYROX sollte man sich einen suchen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht, muss ich sagen, weil ich stelle mir so irgendwann vor, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann wirklich auch also in den Gyms teilweise gibt es ja schon Ausstattung auch dafür, was super ist. Ich kann mir vorstellen, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das noch so geht. Also ich finde es auf jeden Fall toll, dass Leute haben jetzt einfach ein viel, viel breiteres Spektrum an Sportarten, die man sich aussuchen kann. Und so Leute wie Markus sind dafür da, um euch zu helfen. Ich werde natürlich wie immer alles Wichtige in die Shownotes und auch Markus Kontakt quasi in die Shownotes packen. Falls ihr nämlich jetzt sagt, ey, entweder bin ich schon HYROX-Athlet oder ich will einer werden, habt ihr hier den richtigen Mann an eurer Seite. Markus, vielen lieben Dank für die Zeit. Ich bin mir sicher, ich werde dich nochmal irgendwann anschreiben, ob du nochmal zu einem anderen Themenbereich kommen willst, weil ich glaube,
Danke
wir
für
haben
die
eine gute,
Einladung.
sehr, sehr gute Basis. Also vielen Dank fürs Dasein.
Auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen, und Hoffentlich kriegen wir dich auch mal in unserem Podcast.
Sehr gerne, ja. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir
Cool.
sind ein bisschen über die Zeit drüber. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, aber es hat wirklich Spaß gemacht, noch ein bisschen zu philosophieren. Und ja, danke fürs Zuhören und wir sehen uns schon in nächster Woche. Danke nochmal an Markus und bye bye. Ciao, ciao.
Danke auch. Ciao, ciao.